Feeling angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then. Movie.
What?
Let's go back and see what made these boys and girls angry.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hatecast. Ich bin Stu und natürlich an meiner Seite, es geht nicht anders, der liebe Pascal. Hallo.
Hallo.
Ja, erstmal eine Entschuldigung, ich bin erkältet, seht es mir nach. Und Pascal, aber das ist total unwichtig, denn es ist der erste Cast nach dem entscheidenden Cast. Denn der letzte Lovecast über Jack and the Giants war ja wirklich, also war toll, oder?
Der war großartig, der war historisch, würde ich sagen.
Ja, lag das nur an uns?
Es lag nicht nur an uns.
Ja, ich finde schon. Aber wir sollten trotzdem erwähnen, dass der liebe Humic da erstmals im Einsatz war. Nochmals großes Danke dafür. Und wir müssen auch gestehen, wir nehmen diesen Hatecast relativ früh nach dem Lovecast auf. Das heißt, falls da noch irgendwelche Kommentare jetzt kommen, werden wir auf die nicht reagieren können. Aber trotzdem haben wir auch 3 Kommentare rausgesucht, die wir jetzt noch mal gerne behandeln möchten. Ich würde mal sagen, fang du mal an.
Okay. Gut. Dann wollen wir mal durchstarten hier, ne? Also, ich fange dann mal an mit meiner persönlichen Lieblingsuserin SB2929.
Die ich aber auch mag.
Naja, okay.
Okay. Eifersucht, hä?
Also, sie schreibt: Hab von dem Film bisher nur am Rande was mitbekommen. Ist auch kein Genre, das mich reizt. Ihr habt recht. Ist wirklich kein Punkt auf eurer Sternchenliste, der reinhaut. Kann mich bei solchen Filmen auch selten dazu bringen, sie anzusehen, wenn man schon vorher weiß, dass es ein Flop war und eher schlechte Kritiken bekommen hat, etc. Deswegen warte ich auf den nächsten Hatecast. Wird bestimmt wieder witzig. Noch Glückwunsch an Ding Dong für den Ding Dong. Ja, ich glaube, wir haben unseren Lovecast-Auftrag verfehlt.
Ja.
Und wir haben es nicht geschafft, meine SB2929 zu überzeugen, diesen Film anzugucken. Und ich sehe den Lovecast in Gefahr.
Aber es ist doch irgendwie ein Armutszeugnis, ne? Diese Welt will immer nur Hass.
Es ist furchtbar.
Also wirklich.
Es ist furchtbar. Also da bringen wir Liebe in die Welt und es wird sich nur auf den Hass gefreut. Also.
Ja.
Ich kann nicht immer hassen.
Ich auch nicht.
Es geht nicht. Aber wenn ihr das von uns wollt, dann tun wir das.
Aber wir machen trotzdem weiter Lovecasts, oder?
Ja.
Für uns.
Also ich habe, genau, die veröffentlichen wir nicht. Richtig.
Ja. Okay. Unser Lieblingsuser, Silent Bob, schreibt: Ganz feines Upgrade in Sachen Production Value, sehr angenehm. Was kann Humic eigentlich nicht? Der Film interessiert mich auch nach eurer Besprechung leider nicht die Bohne. Hehe. Tja, können wir nichts machen. Und was kann Humic nicht? Aquarellmalerei. Ich habe seine Bilder gesehen. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Aquarellmalerei und Backen. Also sein selbstgemachtes Dinkelbrot war entsetzlich.
Ich glaube, über das Backen hat er tatsächlich mal gesprochen, dass er das nicht kann, ne?
Ja, weiß ich.
Okay. Gut. Ja. Wollte ich mal weitermachen, ne?
Ja, ach ja. Jetzt kommt natürlich der Kommentar der Kommentare, denn Ding Dong hat sich gemeldet. Wenn ihr den letzten Lovecast nicht gehört habt, dann schämt euch, denn da haben wir den goldenen Ding Dong ins Leben gerufen für die besten User-Kommentare. Und der Herr Ding Dong, der halt letztes Mal diesen wunderschönen Kommentar geliefert hat, hat sich jetzt endlich darauf gemeldet. Und was schreibt ihr, Pascal?
Der gute Ding Dong schreibt Folgendes: Ich war aufgrund dieser immensen Ehre dermaßen sprachlos, dass ich erst jetzt wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Ich weiß, dass die Movie Break Community nun auf eine Laudatio meinerseits wartet und sie soll selbige hiermit auch bekommen. Als erstes möchte ich meiner Mutter und meinem Vater danken, die mir die biologischen Voraussetzungen für die verbale und nonverbale Kommunikation mit auf den Weg gegeben haben, sprich Hirn, Mund, Finger und so weiter. Als nächstes und abschließend möchte ich meiner Freundin dafür danken, dass sie mich bei Schlaflosigkeit ihrerseits immer wieder zur Kommunikation animiert und mir Raum für lange ausgedehnte Überlegungen meinerseits bietet, wohl wissend, dass der Dialog bezüglich mich interessierender Themen sich stets zu einem Monolog wandelt und sie dann vom einschläfernden Klang meiner Stimme profitierend sanft ins Reich der Träume entschwindet. Diesem Umstand verdanke ich auch den Beinamen Menschliches Valium. So, genug. Vielen Dank für diese Ehrung bzw. dafür, dass ich die Auszeichnung... Vielen Dank für diese Ehrung bzw. dafür, dass die Auszeichnung nach mir benannt wurde. Auch danke an Yumik für die Einspielung dieser grandiosen Fanfare. Nun kann ich endlich mit Fug und Recht sagen, ich bin Legende. Und sowohl Will Smith als auch Vincent Price können einpacken. Was den Film angeht, so habe ich ihn bisher noch nicht gesehen und kann daher bisher nicht mitreden. Mal schauen, ob ich den in der nächsten Zeit mal anschauen kann. Auch wenn ich es irgendwie so gar nicht will. Ja, Vorlesen ist manchmal tricky. Und was nehmen wir aus dem Kommentar mit? Einerseits nehmen wir auf jeden Fall Stolz mit.
Ja.
Der Ding Dong ist stolz.
Zu Recht.
Endlich hat er mal was geleistet im Leben.
Ja.
Und Beziehungsprobleme. Erkenne ich auch.
Ja, also Leute, der Ding Dong scheint bald Single zu werden. Also.
Ja. Ansonsten die grandiose Fanfare von Yumik, die er da eingespielt hat, sensationell. Ich habe zu Stu noch vor kurzem gesagt, meinst du, die merken, dass die nicht eingespielt ist von Yumik? Und er hat gesagt, ja, das merken sie sofort. Wie hast du den Gegenbeweis? Und ja, ansonsten Film noch nicht gesehen. Ich würde sagen, nachholen.
Ja. Aber ganz ehrlich, Pascal, auch wenn das ein langer Kommentar war, findest du, dass einer der jetzt hier vorgelesenen den goldenen Ding-Dong verdient hat?
Nein.
Findest du, dass wir den Preis jedes Mal geben sollten oder nur dann, wenn er verdient ist?
Nur wenn er verdient ist.
Da bin ich voll bei dir. Das ist hier keine Oscar-Verleihung, wir nehmen das hier nämlich ernst.
Ja, ja? So ist es nämlich.
Ja.
Hast du noch einen Kommentar?
Nee, das war's tatsächlich. Wie gesagt, wir nehmen den den Hatecast relativ kurz nach dem Lovecast auf, deswegen. Aber vielleicht kommt noch was. Ja, wir gucken mal, vielleicht können wir ja noch ein Ding-Dong nachschieben. Ja, aber
genau so ist es.
Für jetzt war's das. Ja, Pascal, ich bin erkältet, das ist scheiße. Weißt du, was noch viel scheißiger ist, als erkältet zu sein?
Ich kann es mir denken, aber bitte, für den Satz zu Ende.
Von der Taliban zerbombt zu werden.
Oh, ja. Das ist wirklich schlimm, vor allem, wenn du Amerikaner bist.
Das ist das Allerschlimmste.
Also, dann ist es richtig ätzend.
Ja, also ich mir vorstelle, ich wäre Amerikaner, vielleicht auch noch ein Navy SEAL und würde von Taliban zerbombt werden oder zerschossen werden.
Oh ja, stell dir mal vor, du bist Navy SEAL mit Sonnenbrille, Kaugummi im Mund und bärtig.
Also ich habe einen Bart, aber...
Aber du bist kein Navy SEAL, hast keinen Kaugummi im Mund und hast keine Sonnenbrille auf.
Ja, wobei ich schon mal mir gesagt wurde, wenn man viel trinkt, sehe ich aus wie der adipöse Mark Wahlberg.
Wirklich?
Nicht wirklich, nein.
Okay.
Ja, Pascal, worüber reden wir heute?
Mir wird ja, um das da auch nochmal, um diese Ähnlichkeit nochmal anzusprechen, mir wurde ja immer gesagt, ich würde aussehen wie, ich hätte Ähnlichkeit mit, ich will diesen Namen nicht aussprechen, aber ich mache es jetzt einfach, Emil Hirsch?
Ich habe ja mal irgendwo gehört, dass der eigentlich Emily ausgesprochen wird.
Ja, ich auch, aber ich traue mich das nicht. Also wir nennen ihn einfach Hirsch, oder?
Genau, wie den Hirsch.
Ja, Hirsch. Ja. Naja, tatsächlich, dass ich Ähnlichkeiten mit dem Hirsch habe. Und du kannst es bestätigen.
Ich würde eher sagen, dass Hirsch Ähnlichkeit mit dir hat.
Ah, oder so. Von mir ist das.
Immer das Hochklassige zuerst nennen.
So ist es.
Gut, Pascal, wir reden heute über Lone Survivor.
Lone Survivor, jawohl.
Aus dem Jahre 2013. Mhm. Von Regisseur Peter Berg. Und da, wo Peter Berg draufsteht, ist meistens auch Mark Wahlberg nicht weit.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Tatsächlich.
Bevor wir ins Eingemachte gehen, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie hast du ihn damals wahrgenommen?
Ich habe ihn zum ersten Mal zum Kinostart gesehen, 2013. Und ich fand ihn ätzend. Und jetzt habe ich ihn nochmal das zweite Mal gesehen, dank Netflix.
Netflix, geil.
Ja, der Film ist auf Netflix verfügbar. Und ich finde ihn immer noch ätzend.
Okay.
Und du?
Ich habe ihn, das war meine zweite Presseaufführung, weiß ich noch.
Mm.
Und ich weiß noch, kleine Anekdote am Rande, ich kam halt hin und habe mich eingetragen in diese Liste und dann wurde ich halt abgetastet, bevor ich in den Raum, also ins Kino rein durfte, in den Saal. Und dann fragte mich dieser Security-Heini, weil ich einen Rucksack dabei hatte, haben Sie irgendwelches Material dabei, was aufzeichnen kann? Und da meinte ich so aus Spaß, ja klar, ich habe meine Kameraausrüstung immer dabei. Und dachte eigentlich, dass der werte Herr von der Security diesen Gag versteht. Nein, hat er nicht. und ich wurde halt dann wirklich auf Seite genommen und musste mich wirklich an die Wand stellen und wurde dann breitbeinig durchsucht. Während die anderen Kritiker so kopfschüttelnd so, nee, was für ein Idiot, an mir vorbei in den Saal ging.
Ja, Humor ist da nicht angebracht.
Ja, das passt perfekt, weil Lord Survivor hat alles außer Humor und Aliens.
Okay.
Oder hast du, also ich habe den Film jetzt auch gestern zum dritten Mal, glaube ich, gesehen und habe keine
tatsächlich Aliens zum entdeckt. Dritten Mal. Wie sehr hast du dich? Sag es uns.
Ja, weißt du, damals war man so heiß drauf, alles mitzunehmen, auch an Rezensionsexemplaren, weißt du? Mhm. Und dann hat man sich den Film halt nochmal auf DVD angeguckt.
Ja.
Und ja, Überraschung, ich finde den Film auch scheiße.
Ja.
Aber
willst du,
bevor wir jetzt erstmal klären, warum der Film scheiße ist,
erstmal eine Inhaltsangabe
überhaupt.
Ja, also ich. Der spielt in 2005, spielt der, ne?
Ich glaube, ja,
2005. Ja. Es geht halt um die Operation Red Wings, heißt die, glaube ich. Und also eine Einheit von den Navy SEALs. Und die haben den Auftrag, einen führenden Taliban namens Ahmad Shah umzubringen. Und der soll sich in einem kleinen Bergdorf irgendwo aufhalten und vier Navy SEALs werden dann halt entsandt, den guten Mann zu eliminieren. Und das geht, um das zusammenzufassen, ordentlich in die Hose. Denn die Navy SEALs haben nicht damit gerechnet, wie hinterlistig die Taliban sein können.
Also ja, das stimmt. Taliban sind so hinterlistig.
Oh, furchtbar, 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 furchtbar.
Ja, stimmt. Das ist im Grunde die Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Ja, ich spoiler natürlich. Wobei der Film das ja eigentlich schon selbst tut. Mit dem Titel.
Ja.
Denn von den vier Navy SEALs, die aufbrechen, kehrt nur einer zurück. Und welche Überraschung, es ist Mark Wahlberg.
Ah, Gott sei Dank.
Ja. Ist die Welt wieder in Ordnung. Ja, Pascal, wir beide haben jetzt schon gesagt, dass wir den Film scheiße finden.
Mhm.
Aber warum finden wir ihn scheiße? Oder warum findest du ihn scheiße?
Naja, ich habe persönlich immer ein Problem damit, wenn jetzt zum Beispiel ein historischer Kontext genommen wird, wie jetzt der Afghanistan-Krieg. Und der eigentlich letzten Endes nur dazu dienen soll, das Ego von einem Land aufzupolieren. In dem Fall halt die Vereinigten Staaten. Und Lone Survivor gehört zu den Filmen, die das ganz extrem machen und darauf aufbauen, dass dieser Krieg in Afghanistan, den die Vereinigten Staaten irgendwann in den 70ern selber initiiert haben, eigentlich eine gute Sache ist. Und die Afghanen, die da leben, die wollen das eigentlich auch, dass die Amerikaner da sind. Und das stört mich schon mal grundlegend. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast.
Total. Total. Also obwohl der Film ja wirklich hart ist, dem, was er zeigt, hatte ich zum Schluss nicht das Gefühl, dass der Film die Botschaft vertritt, so, ah ja, Afghanistan-Krieg war jetzt rückblickend nicht so geil, ne? Er vertritt halt mehr so diese Ansicht, so America, fuck yeah.
Ja.
Und das macht er mit Inbrunst.
Ja. Ja, der Film wirkt halt so, dass er ständig irgendwie dem Zuschauer unter die Nase rein will, das muss so sein. Das, was wir machen, das ist alles richtig.
Ja. Ja. Was ich auch fand, ist, dass der Film im Grunde eigentlich eine Abhandlung ist, wie wichtig Kommunikation ist. Denn okay. diese ganze Mission ja im Prinzip ja deswegen schief läuft, weil es eine Kommunikation mangelt. Weil diese vier Navy SEALs treffen ja in den Bergen auf so einem Ziegenhirten und können sich mit dem nicht verständigen. Wo ich dann auch dachte, da hätte man auch eigentlich eine relativ gut ausformulierte Kritik draus machen können, warum die Armee diese Spezialeinheiten in Feindesland schickt, ohne dass diese auch nur geringfügig das die dortige Sprache beherrscht.
Ja, für mich ist diese Szene auch tatsächlich die interessanteste im Film, nachdem der Anfang vom Film schon richtig beschissen ist.
Ja.
Da sieht man nämlich so Ausschnitte, also authentische Ausschnitte von der Ausbildung zum Navy SEAL, zu den Navy SEALs. Und furchtbar. Furchtbar, diese Bootcamp-Romantik, die da so mitschwingt. Ah, furchtbar. Genau, und dann kommt halt die Szene, wo die Navy SEALs das erste Mal in Anführungsstrichen Feindkontakt haben, der sich aber gar nicht als Feindkontakt herausstellt, sondern einfach nur als irgendwelche Ziegenbauern, die da durchs Gelände marschieren. Und dann kommt halt die Diskussion auf, okay, was machen, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen, heiligt der Zweck die Mittel, das heißt, wir bringen die um und bleiben dadurch unbemerkt oder wir schicken sie zurück ins Dorf, müssen uns dann aber im nächsten Schritt zurückziehen und vielleicht die ganze Mission abbrechen. Das ist eine relativ interessante Szene, die aber dadurch schon erstickt wird, dass es kurz darauf tatsächlich echten Feindkontakt gibt. Also dann kommen die Taliban aber anmarschiert oder da knallt es aber.
Ja, das stimmt. Das habe ich oder das lese ich immer wieder beim Film, dass selbst Leute, die halt sagen, okay, das stimmt, der Film ist halt totale Propaganda, aber wenn es halt knallt, ist der halt echt brillant inszeniert. Und ja, das stimmt, der ist halt wirklich gut inszeniert, aber das hatten wir schon bei Bad Boys 2, unserem allerersten Hatecast, es hilft halt trotzdem nichts. Weißt du, das ist halt so, als würde man auf scheiße Blattgold drauf tun.
Ja, das Problem ist an so einem Film wie Lone Survivor ist einfach, dass der immer noch diesen politischen Kontext hat. Obwohl er ja wirklich nichts dafür tut, um diesen politischen Kontext irgendwie ernst zu nehmen, ne? Oder den irgendwie angemessen zu behandeln. Aber er hat einfach diesen politischen Kontext, dass er ein Beitrag zum Afghanistan-Krieg ist. Und wenn man den wegnehmen würde und ein fiktives Land nehmen würde und irgendeine fiktive Söldnereinheit, die da irgendwen umbringen muss, dann wäre es schon mal nicht so schlimm grundsätzlich. Und wenn man dann noch vielleicht auch nicht darauf eingehen würde, woher die Soldaten kommen und dieses Sterben von den amerikanischen Soldaten nicht so unfassbar zelebrieren würde, dann könnte man sich vorstellen, dass das halt ein netter No-Brainer wäre, der halt unfassbar gut inszeniert ist.
Ja, bevor wir zu der Zelebrierung kommen, ja, zur Romantik des Sterbens, was ich auch schade fand, ist, dass der Film im Prinzip relativ wenig erklärt, warum die überhaupt in Afghanistan sind. Es ist halt einfach so, ja, Afghanistan, hier 9/11, ja, deswegen sind wir hier, Taliban böse.
Ja, das zeigt ja natürlich auch dann einfach das schlichte Gemüt von dem Film, ne? Also, dass er halt darauf baut, okay, Amerika ist in Afghanistan, es gibt Taliban, oh scheiße, die Taliban, die haben das und das und das gemacht, naja gut, müssen sterben, ab geht's. Und so formuliert sich der Film ja auch. Es gibt halt keine Hintergründe, es gibt nur den Hinweis, okay, der spielt 2005, Afghanistan-Krieg, Taliban und ab geht's.
Ja. Und jetzt kommen wir zur Zelebrierung. Ich finde ja, dass der Film fast, also es ist eigentlich schon ein romantischer Film. Weil er romantisiert zum einen halt den Zusammenhalt dieser Navy SEALs. Ja, das macht er so im ersten Akt. Dann romantisiert er das Sterben der Marines. Und dann zum Schluss romantisiert er die Heldentat des einzigen Überlebenden des Lone Survivors. Und also die Tode sind schon heftig, aber sie sind halt so inszeniert, so wie, ah ja, scheiße, er muss sterben, aber er tut's gerne fürs Vaterland.
Ja.
und benutzt dann auch echt so dramaturgische Kniffe, die du schon so tausendmal gesehen hast und die so ultra manipulativ sind. Also der eine Lone Survivor, ich glaube, das ist Taylor Kitsch, der will mit seiner Frau irgendwie umziehen oder renovieren das Haus und seine Kameraden sagen schon, ja, die ist schwanger, die Alte, ne? Ja. Und er hat immer so einen Plan dabei, ja, so was er jetzt irgendwie braucht oder was er kaufen will. Und bevor er halt stirbt, hat er nochmal diesen Plan in der Hand. Ja, und solche Sachen.
Waren das nicht die Pferde?
Oder Pferde, ja, es ist.
Ja, für die Hochzeit.
Ja, oder Hochzeit, ja. Das ist halt, das macht der Film ständig. Ständig.
Ja, ich habe ja ohnehin schon Probleme damit, wenn diese Brüderlichkeit, diese Kameradschaft fast schon zum Fetisch erklärt wird. Also die ist ja schon wirklich, also es ist ja schon pervertiert. So abhängig oder füreinander da sind diese Figuren. Also das ist unfassbar. Da wird mir schon schwindelig. Also
ein Brüderlichkeitsfetisch.
Ja, furchtbar. Also wirklich. Also echte Männer sterben für ihr Land oder widmen ihr Überleben den verstorbenen Kameraden. Das ist ganz wichtig. Das ist die Botschaft, die Lone Survivor mitbringt.
Ja. Jetzt hat der Film aber eine Chance, finde ich. Eine große Chance. Und zwar, wenn dann halt nur noch Marcus Luttrell, also Mark Wahlberg, übrig ist, kommt eine weitere Figur ins Spiel. Und zwar ein afghanischer Bauer, der Marcus Luttrell vor den Taliban versteckt. Das wäre eine echt große Chance gewesen, zwei Helden zu zeigen, also einmal den amerikanischen und einmal den afghanischen, und dass man die beide auf Augenhöhe agieren lässt.
Vor allem hätte der Film die Chance gehabt, die Figur von Mark Wahlberg ganz beiseite zu legen.
Ja.
Und sich wirklich auf den Afghanen zu konzentrieren. Denn Mark Wahlberg ist stark verletzt, der wird von den Afghanen gerettet und dann greifen die Taliban halt an. Und der afghanische Bauer ist der Meinung, Amerika ist schon geil. Also ich verteidige die Werte, die Amerika mit nach Afghanistan bringt. Also deswegen kämpfe ich jetzt auch gegen die Taliban. Und dann entbrennt halt auch wieder so eine Schießerei, so eine Schlacht. Und das fand ich, das hätte was sein können. Aber A, steckte der Film da schon zu tief in der Scheiße, als dass er sich noch retten hätte können. Und B, ist dieser afghanische Bauer und sein Knopfaugenjunge, also dieses Kulleraugenkind da, auch nur dafür da, um noch einmal zu unterstreichen, ja, was Amerika hier macht, ist gut, das ist richtig.
Ja. Es ist, der Film ist zu fixiert auf diesen Marcus Luttrell. Also gerade in der zweiten Hälfte.
Und
das fand ich halt so schlimm, jetzt auch wieder beim erneuten Angucken, dass da echt Potenzial wäre. Ja, da auch mal eine andere Seite zu beleuchten. Aber was macht der Film halt nicht?
Und, das ist Peter Berg besser gelungen bei Operation Kingdom zum Beispiel.
Genau, den ich sehr gut finde. Ich weiß, du bist nicht ganz der große Fan.
Nee, aber ich finde ihn halt in Ordnung.
Ja, ich finde ihn richtig gut.
Ja. Aber ja, das ist dann zum Beispiel die Alternative,
ja.
Um zu sehen, man kann beide Seiten, also da ist halt Saudi-Arabien und Amerika.
Da spielt auch derselbe Darsteller mit Ali Suleiman, heißt er, der halt eben in Lone Survivor diesen Bauern spielt.
Ja, ja. Der spielt da einen Agenten oder irgendwie sowas. Ja.
Naja, genau, Operation Kingdom spielt, glaube ich, irgendwie Polizisten. Und bei Operation Kingdom ist halt wirklich so, dass die beiden Lager auf eine Augenhöhe sind.
Ja.
Und deswegen hatte ich auch große Hoffnung, als der aufgetaucht ist, als ich damals im Kino saß, okay, jetzt ändert der Film sich. Ja. Ja.
Nee, leider ist die Figur auch so eine Marionette, die irgendwie nur noch mal unterstreicht, wie notwendig militärische Werte sind. Wenn sie amerikanischer Natur sind.
Ja, das ist ja auch so scheiße. Weißt du, der Film hat die Botschaft, wie geil militärische Werte sind, also amerikanische militärische Werte, unterschlägt aber auch, wie gesagt, die ganzen Fehler, die passiert sind. Also er zeigt sie zwar auf, aber er sagt nicht, das ist ein Fehler, sondern sagt
ja,
einfach so.
Er zeigt sie nur, aber er thematisiert sie nicht.
Ja.
Ja. Also eigentlich ist das, ist diese Mission komplett gegen die Wand gefahren. Komplett.
Ja.
Also da ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann. Aber das macht der Film halt nicht zum Thema, weil ja, sind Navy Seals, verdammt nochmal.
Ja.
Die machen keine Fehler. Das ist, weiß ich nicht, höhere Gewalt.
Ja, und das macht den Film auch so herz- und gewissenlos, finde ich. Also ja. Ich fand den wirklich, als ich ihn gestern nochmal geguckt habe, wirklich widerwärtig.
Ja, das stimmt. Er hat, dem fehlt einfach das Feingefühl um dieses Szenario irgendwie erstens greifbar zu machen oder halt auch nachvollziehbar. Warum ist man da? Warum machen die Taliban das? Warum könnte man sich vorstellen, dass die afghanischen Bauern sich zu den Amerikanern hingezogen fühlen, in Anführungsstrichen?
Liegt es vielleicht nicht nur daran, weil sie Amerikaner sind, sondern weil die Taliban halt eben nicht unbedingt auch viele Fans in Afghanistan haben?
Ja.
Warte mal. Kann es vielleicht sein, dass nicht jeder Afghaner ein Taliban ist? Oh mein Gott.
Das ist eine mutige Aussage.
Okay. Das Jubik, bitte streich das.
Ja. Ja, also ist so Ego-Kino, finde ich. Ego-Kino aus den Vereinigten Staaten. So, weiß ich nicht. Nur dafür da, um nochmal das Selbstbewusstsein so ein bisschen zu streicheln. Ja, komm. Wir sind schon die Übermacht. Auch wenn wir eigentlich in Afghanistan nur Scheiße gebaut haben.
Ja, das stimmt. Was sagst du denn zu den Darstellern? Denn besetzt ist der Film ja klasse.
Herausragend gut. Also wirklich, muss man sagen, Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, der Hirsch und Ben Foster, also das ist eine Besetzung zum Zungeschnalzen.
Und Eric Bana.
Tatsächlich, ja. So ist es. Die Besetzung an sich ist super. Auch Taylor Kitsch, der hat sich bei mir ja wirklich nach der zweiten Staffel True Detective zu einem Schauspieler gemacht.
Also ich fand den als Gambit in X-Men Origins Wolverine toll.
Ja, okay. Aber natürlich vollkommen verschenkt, bis auf Mark Wahlberg. Ich muss sagen, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich bin kein großer Fan von Mark Wahlberg. Allerdings muss ich sagen, es gibt gegen Ende, wenn er in dem afghanischen Dorf ist, eine Szene, da holt er sich die Schrapnellstücke aus den Beinen. Die schneidet er sich mit dem Messer raus. Und das ist, also ich war wirklich überrascht, wie authentisch der das gespielt hat. Diesen Schmerz das ist so richtig durchdringend. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Szene?
Ja, ich dachte mir die ganze Zeit, so muss er reagiert haben, als er das Happening-Drehbuch gelesen hat.
Fand ich echt erstaunlich gut gespielt, die Szene. Erstaunlich gut. Ansonsten ist der Film kein Schauspielfilm. Und die beiden besten Schauspieler an Bord, Hirsch und Ben Foster, die sterben auch als erstes, oder? Nee, Taylor Kitsch stirbt zwischendurch noch. Aber Ben Foster stirbt den sadistischsten Tod, denn er lehnt an einem Baum und Peter Berg lässt darauf erstmal einige Kugeln in den Baum einschlagen, bevor er endlich den erlösenden Kopfschuss bekommt.
Und da ist auch so eine Sache, die Soldaten, die nehmen das immer so hin. Der Film gönnt den Soldaten keine Angst. Das finde ich auch schade.
Das stimmt, ja. Die sind tatsächlich amerikanisch bis zum Schluss, ne?
Ja.
Omnipotent, so stahlhart, ungestüm und leidensfähig. Ah.
Wie wir beide.
Können alles, wissen alles, tun alles, machen alles. Scheiß drauf.
Ja.
Und dann sterben sie den Märtyrertod, ey.
Verdammter Märtyrertod.
Super klasse. Finde ich super.
Wir haben was gegen Märtyrer, ne? Siehe im Leben.
Ja, wir haben halt was gegen Tod, der irgendwie so religiös auf einmal wirkt. Und die haben ja schon was Religiöses. Es sind ja so religiöse Ikonenbilder, wenn da so im Gegenlicht in Zeitlupe dann so, furchtbar.
Ja.
Ja, also. Naja. Cool. Krieg ist halt eine ehrenhafte Sache, ne?
Total, total.
Und Töten ist nur für die Stolzen. Also, Muss sein. Muss sein.
Ja.
Aber Lone Survivor muss nicht sein.
Ja, tatsächlich war es, glaube ich, die erfolgreichste Zusammenarbeit von Mark Wahlberg und Peter Berg. Film hat 40 Millionen gekostet und hat 154 Millionen weltweit eingespielt, davon 125 in den USA.
Ja, da sieht man...
Mit R-Rated-Film ist das ordentlich.
Ja, das ist das gleiche Problem wie American Sniper, der ja noch erfolgreicher war. Es sind halt
ich glaube, American Sniper finde ich sogar noch beschissener.
Ja, weil der nicht so gut inszeniert ist, ne?
Wir sollten uns das für den nächsten Hate-Cast American Sniper aufheben, wenn er kommt.
Ja, da sieht man leider, dass diese Militärpropaganda oder diese Patriotismus-Pornografie wirklich Anklang findet. Also wirklich Leute gibt, dass es wirklich Leute gibt, die das unterstützen. Und aus irgendeinem Grund muss sich ja auch ein Ben Foster und ein Hirsch gesagt haben. Komm, da spielen wir mit. Und ich glaube, und ich habe immer das Gefühl, dass Ben Foster, der macht so alle Jubeljahre mal einen Blockbuster. Und da macht er kleine Dinger. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kohle von Inferno. Nee, Inferno kam ja danach. Oh,
ja.
Stimmt. Ja, dann kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die Kohle von X-Men schon aufgebraucht war, dass er Lone Survivor machen musste. Ich weiß nicht, was die Leute daran reizt. Vor allem, Ben Foster hat mit The Messenger schon alles zu dem Thema gesagt.
Das stimmt. Also, ich hatte ungelogen, das war mein erster Gedanke, als der Abspann einsetzte. Ja, dachte ich mir so. Jetzt den Messenger nochmal schauen mit Ben Foster und Woody Harrelson. Das ist so
oder auch den neuen, der jetzt kürzlich auf DVD erschienen ist, Leave No Trace. Da spielt er ja auch einen Vietnam-Veteran, schon einen Kriegsveteran. Er weiß es besser.
Ja, aber ich glaube einfach mal, auch Ben Foster muss die Miete zahlen, ne?
Ja, und auch der Hirsch.
Ich glaube, insgeheim wollte er einfach nur mal mit Mark Wahlberg zusammen sein.
Oder einfach, oder die haben sich gedacht, einfach mal einen geilen Actionfilm machen, ey, scheiß drauf, der wird eh erfolgreich. Naja, also ich, den beiden nehme ich das auf jeden Fall jetzt nicht übel. Das Aushängeschild des Films ist einfach, das Aushängeschild des Films ist einfach Mark Wahlberg. Und dass Mark Wahlberg seltsame Ansichten vom Leben hat, das wissen wir. Und,
ich meine, hey, er kifft mit dem Teddybären, also.
Ja, zum Beispiel.
Also sind wir uns einig, dass Lone Survivor eigentlich nur ziemlich dumpfe Propaganda ist, die da aber technisch überzeugt, aber ansonsten halt totale Scheiße ist?
Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Mit minimalen Ansätzen, wie es hätte besser sein können, aber die bleiben leider ungenutzt, wie halt der Diskurs auf der Bergkuppe über sein oder nicht sein. Alternativen. Wie gesagt, The Messenger, Leave No Trace oder halt Zero Dark Thirty oder Operation Kingdom.
Oder sogar 13 Hours.
Oder, au! Mutig, mutig. Das jetzt hier so rauszuhauen. Ja, ja gut, bleiben wir mal bei, 13 Hours kann man natürlich auch nehmen, weil beide ihr Thema als Actionfilm begreifen.
Ja.
Und 13 Hours schafft es immerhin, ein Klima der Bedrohung zu erschaffen.
Ja.
Er schafft das organisch, dieses Kriegsszenario. Der ist auch nicht lupenrein, aber der ist. Naja, komm, der ist schon echt ein paar Klassen besser als Lone Survivor.
Und er ist Michael Bay, das muss was heißen. Also.
Ja, also irgendwas ist mit Michael Bay nach Pain and Gain passiert.
Und dann kam Transformers 5.
Ja, gut.
Aber vielleicht wird es ja besser mit seinem nächsten Film, Six Underground, den er ja macht für Netflix. Und wir wissen ja, Netflix, geil.
Super.
Ja. Okay, Pascal, hast du noch irgendwas zu Lone Survivor?
Eigentlich nicht. Eigentlich ist Lone Survivor für mich nur der Punkt in Peter Bergs Schaffen, dass es wieder besser wurde tatsächlich. Denn mit Deepwater Horizon und vor allem Boston hat er zwei für mich wirklich gute Genrefilme gemacht.
Ja, also Deepwater Horizon war nicht meins. Da gab es einfach Sachen, die mich echt gestört haben. Aber Boston war echt ein Brett, tatsächlich.
Ja, wirklich. Ja. Und ich bin ja auch Fan von Mile 22.
Peter Berg? Jetzt wird's lächerlich, Pascal.
Peter Berg, ich weiß, du kannst es besser. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Leider auch wieder mit Mark Wahlberg. Aber was soll's.
Eigentlich müsste Mark Wahlberg nochmal das Wall wegmachen, dass er nur Burke heißt, oder?
Mark Burke.
Ja. Peter und Mark Burke. Die Burke Brothers.
Ja.
Ja. Ja. Ja gut, dann wären wir, glaube ich, damit durch. Das wäre dann der kürzeste Hatecast aller Zeiten, aber ja, ich wüsste auch nichts mehr.
Ja, wir haben letztes Mal, der Lovecast letztes Mal hat auch einfach nur so lange gedauert, weil die Kommentare so lang waren und wir noch den goldenen Dingdong
verliehen. Und ich war nicht erkältet.
Und du warst nicht erkältet. Und wir müssen noch sagen, dass wir natürlich Yumik danken für das neue Intro.
Das haben wir natürlich jetzt schon gehört.
Und es ist, super.
Super.
Ey, das ist unfassbar. Also Yumik, ey.
Ich frage mich nur ernsthaft, woher hat er den Opernsänger her?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er es selber gemacht.
Ja, wahrscheinlich. Er kann ja alles, außer Backen und Aquarellmalerei.
Ja.
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 Gut, dann fange ich mal an mit der Verabschiedung. Liebe Leute, ich danke euch fürs Zuhören. An alle Lone Survivor-Fans, wir haben euch trotzdem lieb. Wir wollen nur euer Bestes und kommentiert fleißig. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lovecast.
Ja, dann möchte ich mich auch verabschieden an dieser Stelle. Und sage, wir sehen uns. / wir hören uns. Macht es gut miteinander und schaut euch Lone Survivor nicht an.
But angry feelings are disagreeable. They make you act and look as well as feel unhappy. You see, the important thing is to let out our anger in some active way. By running, or jumping, or hitting the punching bag.